Nachhilfe-Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutiges Herz. Heute habe ich wieder eine Frage einer Hörerin mitgebracht. Die ist heute ein bisschen länger, die Frage. Aber ich finde es ganz interessant, durch die Frage mal in so eine Situation reinzugucken, wie sie vielleicht viele von euch gerade erleben. Und ja, mal so ein bisschen eine Vorstellung davon zu kriegen, wie geht es anderen in diesen Momenten. Und wo sind vielleicht auch die roten Fäden, die Gemeinsamkeiten? Es ist ja immer wieder ein heilsames Gefühl zu wissen, ich bin nicht allein, ich bin nicht verrückt. Es ist einfach bei vielen Menschen auf eine ähnliche Weise schräg. Und die hat ja mit den Gemeinsamkeiten zu tun, der beteiligten Personen, mit denen wir in bestimmte Dynamiken geraten. Also ich lese einfach mal vor. Ich hänge immer noch in meiner Beziehung fest. Bin wieder darauf reingefallen, dass er seit Monaten sehr nett war. Ich dachte wirklich, er hat sich geändert. Das Hauptproblem ist, dass ich nicht mehr zärtlich zu ihm sein kann. Ich verstehe, dass es für ihn schwierig ist und wir hatten aktuell wieder das Thema. Daraufhin habe ich ihm einen Brief geschrieben, wo ich erklärt habe, dass ich so etwas wie eine Blockade habe. Aber dass ich sehe, dass er sich sehr bemüht. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Ich versuche, die Blockade zu bearbeiten. Aber ich wünsche mir, dass er mir noch die Zeit gibt, die ich brauche. Ich habe geschrieben, ich schreibe dir, weil es schwierig ist, mit dir zu reden. Und ich hoffe, dass du mir antwortest, dass ich verstehe, wie du das siehst, ob du das akzeptieren kannst. Ich unterbreche an der Stelle schon mal die Frage, um einfach ein bisschen einzuordnen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Denn alleine das, was jetzt schon in dieser Frage beschrieben wird, finde ich sehr, sehr typisch. Einmal dieses Thema Sex, dass das ein Thema ist zwischen Partner und Partnerin in diesem Fall. Und dass die potenziell toxische oder narzisstische Seite sich beschwert, dass es zu wenig stattfindet. Das ist natürlich etwas, was häufig passiert, entweder auch, weil es ein sehr starkes Bedürfnis nach Sexualität gibt auf der Seite oder aber auch, weil das Bedürfnis auf der anderen Seite abnimmt. Zum Beispiel, weil sich die Differenzen auftürmen. Ich nenne das ja immer den Elefantenfriedhof, weil aus Mücken Elefanten werden und diese Elefanten können nicht vergessen werden und sie liegen wie viele tote rosane Elefanten im Raum zwischen den Beteiligten dieser Beziehung. Und verhindern Nähe, ne, weil alles Mögliche ungeklärt ist. Dass man dann keine Lust auf Sex hat, ist eine natürliche Reaktion. Und es wird aber oft Schuldumkehr gemacht und etwas signalisiert, wie mit dir stimmt irgendwas nicht. Du müsstest doch Lust auf mich haben, du müsstest doch mehr Sex mit mir haben. Und es ist so eine fordernde, es ist mein Recht, Haltung entsteht und dadurch kann es auch zu einer Nötigungsthematik kommen. Auf keinen Fall aber wird reflektiert, huch, wie kommt denn das dazu, oder können wir das Problem irgendwie aus der Welt schaffen? So eine Blockade wird ja eine Ursache haben, die irgendwie zwischen den Beteiligten der Beziehung liegt. Das findet nicht statt und das sehen wir auch hier. Und sehr klassisch finde ich tatsächlich auch, dass der Klärungsversuch aufgeschrieben wird, weil es so schwierig ist, im Gespräch irgendwas zu lösen, ne? Weil wir im Gespräch Schuldumkehr erleben, Wortsalat erleben, irgendwie eine unbefriedigende Kommunikation, die nicht lösungsorientiert ist, die vielleicht auch den Fokus verliert, das Thema verliert, mit dem wir eigentlich reingegangen sind. Und dann greifen wir zum Brief und vielleicht kennst du das, dass man irgendwie den x-ten Brief geschrieben hat oder auch denkt, ach naja, ich müsste es nur noch mal richtig im Brief erklären, das habe ich ja so ausführlich noch nicht, dann wird es vielleicht klar und die Chance gebe ich noch. Soweit einmal bis hier, dabei sind wir noch in der Frage. Also es geht weiter mit der Frage. Ich hatte diesen Brief als Mail geschrieben, weil ich wusste, er sieht es morgens und kann mir dann vielleicht antworten. Als ich aufgestanden bin, habe ich nachgeschaut, da war die Mail gelöscht. wo ich mir doch so viel Mühe gegeben habe. Daraufhin habe ich ihn angesprochen, dass ich es schade finde, dass er einfach die Mail so löscht. Ich habe das empfunden, als ob er mich gelöscht habe, hätte. Das habe ich natürlich nicht so gesagt. Am nächsten Tag gab es deshalb Streit und er meinte, dass ich nicht ganz sauber sei von wegen einer Blockade. Das gehört einfach dazu. Also damit meinte er den Sex und kein Mensch wartet ein Jahr lang. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, wir müssen uns einfach eingestehen, dass alles vorbei ist und das Beste für uns wäre, dass wir uns trennen und jeder kann allein glücklich werden. Er meinte, ja, das glaubte er auch und wollte dann morgen weiterreden. Nochmal bis hier, hier sehen wir wieder diese Thematik mit der Sexualität, ne? Dass es diese, diese Abwertung gibt, dass das Problem sozusagen nur unser Problem ist, so wird es dargestellt. Und aus dieser Rechnung nimmt sich die toxische Person völlig raus. Am Abend sagte er dann, morgen früh reden wir. Dann habe ich gesagt, morgen früh bin ich nicht da, wir können gern morgen Abend sprechen. Dann meinte er zwar erst, er sei nicht zu Hause. Und dann habe ich gefragt, wo er sei. Und er sagte, das wisse er noch nicht, aber dann war er zu Hause. Und wir haben uns auf die Terrasse gesetzt, weil er das so wollte, damit ich nicht schreie. Und er meinte, ich rede zuerst, dann sprichst du. Und er sprach von einer Traumtrennung, einer Märchentrennung. Er bleibt erst noch kurz im Haus, ich soll ausziehen, weil wir das Haus ja dann verkaufen. Wir teilen das Geld dann vom Haus gerecht auf. Und das sah auch schon mal anders aus. Also das sind ja auch oft einfach schwierige Punkte zu verhandeln. Wer bleibt wo und auch geht es gerecht zu in Geldfragen oder wird Geld auch benutzt, zum Beispiel um jemanden zu halten, um die Trennung zu erschweren. Ich war immer eine sehr gute Ehefrau und Mutter. Das wollte er mir noch sagen, hat mir keine Vorwürfe zu machen, bis auf die letzten Jahre, wo es nicht mehr geklappt hat. Ich dachte, ich sage da jetzt nichts zu, sonst gibt es nur Ärger. Wenn er diese Traumtrennung so sieht, dann bin ich dabei. Das ist ja das Schönste, was man sich wünschen kann. Ich habe ein, zwei Themen angesprochen, wo er dann gleich aggressiv reagiert hat. Und dann dachte ich mir, ich lasse es einfach so stehen, wenn er glücklich ist mit dieser Entscheidung. Ich kann damit leben und dann sehen wir später weiter. Und ich glaube, wenn ich da nochmal einhaken darf, das ist eine weise Entscheidung. Denn es ist ja so, wir würden uns ja in der Regel nicht trennen, wenn es möglich wäre, Dinge zu klären. Das heißt, klar müssen wir Dinge ansprechen, die die Regelung für die Zukunft, für die Art der Trennung betreffen, auf eine gewisse Art und Weise. Aber selbst das kann schwierig sein. Und nochmal etwas zu klären inhaltlich, was die Beziehung angeht, das ist zwar ein Impuls, den wir oft am Ende einer Partnerschaft haben, der aber genau in solchen Partnerschaften nicht funktioniert, weil es eben keine Trennung zwischen zwei Erwachsenen ist, die sich auseinandergelebt haben und die aber beide gut Lösungen finden können, sondern es ist ja eben genau das, dass die Kommunikation nicht funktioniert und dann die Dinge stehen zu lassen kann, durchaus sinnvoll sein, um da nicht immer wieder in die Streitspirale reingezogen zu werden. Gerade wenn man dann noch zusammenlebt, ist diese Versuchung ja vielleicht groß. Okay, weiter im Text. Ich habe gesagt, das finde ich eine tolle Entscheidung. Schön, dass du das so siehst. Und dann war das Gespräch beendet. Seitdem läuft er pfeifend im Haus rum und mir zerreißt es fast das Herz, ich sage aber nichts dazu. Das ist ja auch ganz typisch, ne? Dass wir dann in dieser Endphase, entweder kurz bevor so eine Trennung ausgesprochen wird, wir fühlen die aber auch schon nahen, oder kurz danach so demonstriert bekommen, wie unabhängig die andere Seite ist, wie wenig sie das irgendwie tangiert und wie wenig wir also auch für die Person bedeutet haben noch, ne? Oder zumindest wird es so demonstrativ so gezeigt und das tut natürlich unheimlich weh zu merken, oh je, ich ringe noch mit mir, ob das überhaupt geht, diese Person aus meinem Leben zu verbannen und hab vielleicht sogar noch Gefühle und auf jeden Fall ist es alles schmerzhaft. Und die andere Seite zeigt mir die kalte Schulter und hat gute Laune und ist davon irgendwie gar nicht angefasst und mitgenommen. Und das ist natürlich eine Art von Gaslighting, das ist ein Machtspiel, wo sich die andere Seite dann wieder am längeren Hebel fühlen kann. Und uns zu verstehen gibt, wie wenig wir bedeuten und dass sie da nicht verletzt werden kann, nicht verletzlich ist. Ja, und das ist einer der Gründe, warum es so schwer ist, dann wirklich auch noch zusammenzuleben. Aber manchmal gibt es eben nicht so schnell eine andere Lösung. So, ich lese mal weiter. Denn das bleibt nicht bei dieser Problematik mit dem Pfeifen. So, und jetzt gehen natürlich die kleinen Attacken los. Ich sag ja, wir sollten dann zum Notar. Und er, warum willst du dich scheiden lassen? Das brauchen wir nicht. Ah, so bist du gleich scheiden lassen. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr oft höre, dieses, ach, so eine bist du, ach, so einer bist du, dass wir sofort so etikettiert werden, so als möglicherweise Teil der Projektion, dass so Negativeigenschaften uns anhaften. Und wenn man mal von außen drauf guckt, ist es ja eigentlich absurd, wenn man sich trennt, warum soll man sich dann nicht auch scheiden lassen? Das ist ja nur konsequent. Aber es ist ja auch so, dass es oft dann die nicht-narzisstische Seite durchführen muss, sowohl die Trennung als auch gegebenenfalls die Scheidung, weil das von der anderen Seite nicht kommt, weil diese Schritte nicht gegangen werden, sodass die Rolle vom Buhmann sozusagen bei uns landet, die Person, die die Beziehung zerstört, in Anführungsstrichen. Denn tatsächlich ist es ja wirklich Gaslighting. Zerstört wurde die Beziehung dadurch, dass nicht geredet werden kann, dadurch, dass Probleme nicht gelöst werden können, dass nicht geguckt wird, wo kommt das eigentlich her, dass wir sexuell im Moment nicht mehr zueinander finden, welche Ursachen hat das, können wir die irgendwie beheben. Da kommt es ja her und es fällt ja nicht vom Himmel, dass wir uns trennen oder scheiden lassen, aber das wird suggeriert durch so etwas und gerade dieser Satz, ach so bist du, ach so eine bist du oder so einer bist du, finde ich sehr, sehr typisch und es trifft natürlich ins Mark, wenn die Person, von der wir wollen, dass sie uns liebt und von der wir dachten, dass sie uns kennt, so über uns denkt und dann gilt es, glaube ich, einfach ja zu widerstehen, diese Meinung ändern zu wollen. Das haben wir lange genug versucht, ist wahrscheinlich. Und jetzt heißt es innerlich, sich klar zu machen, Mensch, wenn diese Person mich noch immer so wenig kennt, dann wird sich das auch nicht ändern. Das können wir im Zweifel auch mal sagen. So, ich lese weiter. Und gestern sagt er, nimmst du dann auch die Waschmaschine mit? Und ich, ja, du brauchst sie doch auch. Und dann sagt er, du kannst ja meine Wäsche waschen. Da habe ich gelacht und gesagt, nein, das will ich eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, das war nur ein Test. Da sieht man mal, wie du bist. Ich bin sowas von enttäuscht von dir. Ich habe dann dazu nichts mehr gesagt. Und er hat kaum noch mit mir gesprochen. Auch das wieder dieses, uns ein schlechtes Gewissen machen. Ne? Also diese Schuld-Thematik, die ja einfach auch sehr typisch für diese Beziehung ist, ist eben auch sehr typisch für diese Trennung. Und ich glaube, ich finde das genau richtig, dass du da gar nicht drauf einsteigst und dass du nichts dazu sagst. Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Es ist ja völlig absurd, anzunehmen, dass dann die Ex-Partnerin noch die Wäsche wäscht und dieser Test macht überhaupt keinen Sinn, wenn überhaupt hast du hier einen Test bestanden, dich abzugrenzen und dazu herzlichen Glückwunsch. Aber ich sehe an deiner Fragestellung, dass es dich doch anfasst. Es geht weiter. Ich war sehr irritiert und traurig und habe mich natürlich schlecht gefühlt, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich keinen Grund gibt. Ich weiß, aber ich glaube, diese kleinen Attacken, die tun einem einfach immer so weh. Und ich möchte wissen, reagiere ich da über oder ist das gemein, was da passiert? Ich gebe kaum noch Antworten. Wenn ich denke, Achtung, da weißt du, wenn du dein Leben lang so funktioniert hast, das ist schwierig zu wissen, dass das nicht normal ist und was normal ist. Und manchmal frage ich mich, hätte ich mich nicht damit befasst, würde ich das heute noch für normal halten? Aber jetzt geht das nicht mehr, jetzt kann ich das nicht mehr für normal halten. Ja, also ich finde diese Attacken nicht normal und dass du da irgendwie dieses Gefühl irgendwo in dir noch hast, zu merken, dass deine Grenze überschritten wird und dass das nicht in Ordnung ist. Das ist toll und dass es schwierig ist, das noch zu fühlen, das ist ja kein Wunder. Wir haben ja in der Regel eine lange Zeit von Gaslighting hinter uns, wo uns ein schlechtes Bild von uns vermittelt wurde, was wir langsam angenommen haben, wo wir im Zweifel sind am Wert unserer Person, an der Güte unseres Charakters. Und ja, wir sind irritiert worden, weil immer, wenn wir diese Grenze geäußert haben, die wir empfinden, wurde gesagt, du stellst dich an, du reagierst über und so weiter. Aber ich finde an dieser Stelle, dass es überhaupt nicht überreagiert. Das ist, was sollte denn dieser Versuch? Warum will er denn wissen, was du für eine bist? Ihr trennt euch, das Thema ist durch, irgendwie zu wissen, wie die andere Person ist. Er hätte lange genug Zeit gehabt, herauszufinden, was du für eine Person bist. Du hast ja selber gesagt, du warst eine gute Ehefrau und Mutter. Insofern scheint das auch noch nicht mal thematisch eine Ebene gewesen zu sein. Also er holt da ein Thema hervor, worum es nicht geht, einfach um dir ein schlechtes Gefühl zu geben, um dir Schuldgefühle zu machen. Und ich würde sagen, unbedingt genauso wie du das jetzt machst und vielleicht sogar noch mehr, antworte nicht, steig da nicht drauf, eingrenz dich davon ab, halte dich so gut du kannst aus dem Kontakt überhaupt raus. Diese Gespräche scheinen ja im Moment einfach nur fruchtlos und schmerzhaft zu sein. Kümmere dich so gut du kannst um dich selbst, hör Podcasts, sprich mit vertrauten Menschen, die dich dann auch an der Stelle wieder entgaslighten können, so wie ich das jetzt gerade versuche, dass du einfach spürst, das stimmt nicht, was der da versucht, mir einzureden. Und dass du so gut du kannst auch ein bisschen so, es klingt spiritueller, als ich es meine, aus den Schwingungen raus kannst. Also mach einen Ausflug, sei mal allein im Café oder zieh dich in dein Zimmer zurück, was immer du tun kannst, um nicht immer zu spüren, was da auf dich projiziert ist. Und ja, das ist tatsächlich so, dass sich unser Maßstab verschiebt in solchen Partnerschaften und das am Ende gar nicht mehr so leicht ist zu spüren, was nicht in Ordnung ist. Und wenn wir es aber einmal gesehen haben, können wir es nicht rückgängig machen. Dann sehen wir es, dann können wir es nicht nicht sehen. Und das ist eine gute Sache. Manchmal verfluchen wir sie vielleicht, weil wir denken, ach Mensch, ich würde gerne die Augen zumachen und weiter. Aber es ist eine gute Sache, weil das bedeutet, die radikale Akzeptanz kommt. Ja, der Punkt, wo wir uns wirklich lösen können. Und das wünsche ich dir auch von Herzen, dass du dem noch näher kommst. So, die letzte Sequenz dieser Frage ist die eigentliche Frage. Wie schaffe ich es, da endlich rauszukommen und nicht wieder auf das Lovebombing reinzufallen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Also wenn ich das so höre, allein das Verhalten in der Trennung, würde ich sagen, das klingt wirklich in der Kürze und in meiner Uneingeweihtheit nach einem guten Weg. Und du hast ja auch geschrieben an anderer Stelle, dass du da schon lange dich nicht mehr wohlfühlst. Insofern würde ich auch da ganz doll auf den Rest von deinem Gefühl, der noch über ist, hören. Jetzt ist die Frage Lovebombing. Im Moment macht er ja offenbar nicht viel davon. Aber da hilft natürlich zum Beispiel die Ick-List. Ne, die habe ich ja hier schon öfter beschrieben. Ich verlinke da auch nochmal was in den Shownotes dazu, dir deutlich zu machen, was alles gar nicht geht in dieser Partnerschaft oder vielleicht auch seit der Trennung, was alles ein No-Go ist, diese Beziehung wieder aufzunehmen. Und wenn dir das wegrutscht durch das Lovebombing, weil du dir so sehr wünschst, dass es doch nochmal klappt, dann kannst du auf die Ick-List schauen und hast sozusagen eine externe Festplatte, wenn das auch aus deinem Gedächtnis so ein bisschen verschwindet und verblasst, dann steht das da. Wie schaffe ich es, da rauszukommen? Ich würde mir an deiner Stelle Unterstützung suchen, gegebenenfalls eine Gruppe oder einfach eine Person deines Vertrauens, damit du jemanden hast, der deine Wahrheit teilt für die Zeit, wo ihr noch unter einem Dach seid. Und ich würde gucken, ob es möglich ist, die Zeit unter einem Dach sehr zu verkürzen. Denn du merkst, wie belastend das ist und dass es auch immer wieder die Gefahr gibt, da reingesaugt zu werden, trotzdem es so belastend ist oder vielleicht auch, weil es so belastend ist und man diese furchtbare Spannung natürlich beenden möchte. Und da ist ja ein Neuanfang, ein Weg, der dann vielleicht in einer schwachen Minute richtig scheint. Und deshalb würde ich sagen, schau, dass du Land gewinnst, dass du aus dieser Dynamik rausfindest. Such dir eine Wohnung, guck, ob du bei einer Freundin oder so unterkommen kannst, damit du einfach schnell Abstand bekommst, auch wenn kein Kontakt im Moment vielleicht noch nicht geht, weil ihr noch viel zu regeln habt, dass du den Kontakt auf jeden Fall reduzieren kannst. Ich begleite auch manchmal Menschen im Coaching durch solche Phasen. Manchmal kann das ja wirklich auch noch ein Jahr oder mehr dauern, bis dann nach so einer Trennung der Auszug wirklich möglich wird. Durch Kinder, durch Finanzen, durch emotionales Verstricktsein, durch Gegenwehr von der anderen Seite oder durch auch vielleicht eine Gefährlichkeit von der anderen Seite aus unterschiedlichen Gründen. Und da kann es einfach sehr unterstützend sein, einen roten Faden so als Leitplanke zu haben von außen, um nicht zu sehr zu leiden unter dem, was da passiert, um das Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren, da rauszukommen und um sich eben nicht wieder auf Lovebombing einzulassen. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist natürlich auch, weiter zu erzählen, wenn dir solche Dinge passieren und dir einfach auf diesem Wege, in diesem Rahmen ein bisschen den Außenblick zu holen und Rat zu holen. Und ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen, außer bleib bei deinem Gefühl, hör darauf, bring dich da möglichst schnell raus und in Sicherheit. Und ich finde, so wie du allein die Trennung beschreibst und auch alleine diese sexuelle Thematik zwischen euch, klingt das nach einer guten Idee. Aber das Wichtigste ist, dass du das fühlst. Und ja, ich hoffe, dass diese Geschichte und diese wahre Geschichte für den einen oder die andere da draußen eine Inspiration ist und eine Bestätigung ist, weil es vielleicht bei dir da draußen so ähnlich ist. Und ich danke dir deshalb, liebe Fallspenderin, ganz doll dafür, dass du von dir erzählt hast und die Möglichkeit gibst, dass andere merken, ich bin nicht alleine. Das geht auch anderen so. Nutzt gern die Kommentarfunktion und tauscht euch ein bisschen darüber aus. Und wenn es mehr Fragen gibt zu solchen Situationen im Leben, freue ich mich auf deine Frage und sag ja, alles Gute dafür, mit dieser Situation umzugehen. Tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal.